Ja, ich habe gedacht, ich führe vielleicht mal zu Beginn der Predigt einen kleinen Test durch, ob ihr alle hier hingehört. Und ich fange einfach mal mit ein paar einfachen Fragen an und guck mal, ob ihr das ordentliche Publikum für mich seid. Am besten ist, wenn ihr einfach laut und deutlich antwortet, alle gemeinsam. Wenn da mal einer was falsch macht, dann hört man das doch nicht so deutlich oder so. Also meine erste Frage wäre, wie heißt der Sohn Gottes? Ja, das war schon ein bisschen zögerlich, aber das war schon gut. Das war schon gut. Wer ist der Sohn Davids? Ja, was jetzt? Jesus oder Salomo? Wer ist der Sohn Davids? Jesus. Ne? Wer ist das Lamm Gottes? Okay, das kam schon besser. Wer ist der König aller Könige? Jesus. Wer ist das Lamm Gottes? Habt ihr auch schon euch in dem Blut des Lammes gewaschen? Ja, da merkt man jetzt Zögern. Es gibt ganz viele Begriffe in der christlichen Religion, die sind uns so vertraut, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was für Assoziationen und die Vorstellungen das bei anderen jetzt wecken könnte. Die Verwirrung, dass Jesus der Sohn Davids ist, obwohl doch eigentlich in der Weihnachtsgeschichte immer Josef vorkommt. Wieso König aller Könige? Wieso ist das so toll? Wir sind doch froh, dass wir in einer Demokratie leben. Was fängt man dann auf einmal mit dem König aller Könige an und ist der König aller Könige nicht eigentlich ein Kaiser? Und dann die letzte Sache, irgendwie in dem Blut etwas reinwaschen, das ist wirklich schon eine sehr eigentümliche Vorstellung. Und die Frage ist, wenn wir so untereinander uns geeinigt haben und damit zurechtkommen, wie würden Leute das von außen sehen? Wie würden Leute von außen uns betrachten? Nicht Leute, die 20 Jahre in die Kirche gegangen sind und dann sich überlegt haben, ach nee, ich gehe da nicht mehr hin und nach ein paar Jahren kommen sie nochmal wieder vorbei, sondern Leute, die wirklich noch nichts von uns gehört hätten, die einfach mal ganz sachlich, objektiv, neutral uns betrachten. Und da habe ich in einem Zeitungsartikel eine Formulierung gefunden, die ich jetzt noch ein bisschen ausgebaut habe, die ich einfach total stark fand. Und zwar beschrieb jemand die christliche Religion als ein Ableger einer kanaanäischen Fruchtbarkeitsreligion des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, einer zu Beginn halbnomadisch lebenden Volksgruppe, deren elitäres Auserwähltheitsverständnis dazu geführt hat, dass sie bis in die heutige Zeit nicht assimiliert worden sind. Udo Lindenberg würde sagen, dass klingt zwar nicht so schön, aber das kann man auch mal so sehen. So sehen wir aus für Menschen von außen betrachtet. Kanaanäische Fruchtbarkeitsreligion des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, das heißt 4000 Jahre alt. Und weil wir ein elitäres Auserwähltheits- und Wahrheitsverständnis haben, assimilieren wir uns nicht. Das heißt, wir vermischen uns einfach nicht mit irgendwelchen anderen Religionen, Gruppen und Weltanschauungen. Und darum geht es in dem heutigen Predigttext, darum, wie man den christlichen Glauben Menschen verständlich macht, die vielleicht aufgrund eines anderen Kultur- oder Sprachkontextes Grundaussagen des christlichen Glaubens gar nicht so ohne weiteres verstehen können. Das ist kein neues Problem, sondern das Problem gab es schon immer. Und Paulus beschreibt da seine Strategie im ersten Korintherbrief, wie er damit umgeht. Ich lese aus der Basisbibel. Da heißt es: Ich bin also von allen unabhängig und habe mich freiwillig selbst zum Diener für alle gemacht. Auf diese Weise will ich immer mehr Menschen gewinnen. Für die Juden lebe ich wie ein Jude. So will ich die Juden gewinnen. Für die, die das Gesetz befolgen, lebe ich wie jemand, der das Gesetz befolgt. Und das, obwohl ich selbst nicht mehr dem Gesetz unterworfen bin. So will ich die gewinnen, die das Gesetz befolgen. Für die, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich wie jemand, der das Gesetz nicht kennt. Und das, obwohl ich keineswegs ohne das Gesetz Gottes lebe. Vielmehr lebe ich nach dem Gesetz von Christus. So will ich die gewinnen, die das Gesetz nicht kennen. Für die Schwachen bin ich selbst schwach geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Für alle bin ich alles geworden, um wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für die gute Nachricht, damit ich selbst Anteil bekomme an dem, worum es in ihr geht. Ich habe nochmal durchgezählt und bin zum Schluss gekommen, ich habe 4 Punkte. Das habe ich im ersten Gottesdienst falsch gesagt, aber das ist ja die gute Gelegenheit, im zweiten Gottesdienst solche Sachen zu berichtigen. Und irgendwie war es gar nicht so einfach, die Punkte untereinander ein bisschen zu trennen. Aber in dem ersten Punkt möchte ich so ein bisschen stärker gucken auf die Problemstellung. Und die Problemstellung ist die, dass wir Menschen in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Sichtweisen und Weltansichten wohnen. Und das hat eine große Bedeutung. Denn danach verstehen wir Dinge oder verstehen Dinge weniger. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir Anhänger einer kanaanäischen Fruchtbarkeitsreligion sind, dann kann man sich vorstellen, also eine Splittergruppe sind wir nur, kann man sich vorstellen, dass Leute aus der heutigen Zeit da vielleicht Probleme haben. Wie kam es denn, dass eine ursprünglich im kanaanäischen verwurzelte Fruchtbarkeitsreligion die ganze Welt erobert hat? Wie kann es sein, dass die Christen, die nach der Offenbarung des Johannes Rom als den Standort des Teufels sahen, wie große Mengen von Christen über Jahrhunderte hinweg dann auf einmal Rom als eines ihrer wichtigsten Zentren ansehen, sodass wir heute von der heiligen Stadt reden? Wenn das der Johannes der Offenbarung hören würde, der würde sich im Grabe umdrehen. Und natürlich auch einige Verschwörungstheoretiker, die den Papst selber als die Inkarnation des wer weiß ich was sehen. Wenn wir unsere Bibel betrachten, dann sehen wir in dem älteren Teil, dem sogenannten Alten Testament, dass die Texte zumeist bis auf wenige Ausnahmen im Hebräisch geschrieben und verfasst sind. Und diese Sprache, das Hebräisch, ist eindeutig ein Dialekt dieser kanaanäischen Gegend. Wurde allerdings zur Zeit Jesu schon gar nicht mehr gesprochen, weil es durch verschiedene Kriege, Verwischungen und Völkerumstrukturierungen nicht mehr die aktuelle Sprache war, sondern Jesus selber hat Aramäisch gesprochen. Das heißt also, wenn Juden zur Zeit Jesu in die Bibel guckten, fanden sie sozusagen einen Dialekt, den sie auf der Straße selber so gar nicht mehr reden würden. Aber wenn wir unser Neues Testament betrachten, der Part, der von Jesus handelt, dann stellen wir fest, dass dieser zweite Teil nicht in Aramäisch verfasst ist, in der Sprache, in der Jesus sehr wahrscheinlich gepredigt hat, sondern in Griechisch. Und Griechisch ist nun mal die Sprache der ungläubigen Götzenverehrer, deren Häuser durch ihren schmutzigen Glauben so verschmutzt sind, dass kein Jude diese Häuser betreten darf. Und in dieser schmutzigen Sprache ist uns das Evangelium überkommen. Und wir haben kaum Alternativen. Diese griechische Übersetzung hat sich durchgesetzt, ist die Basis unseres theologischen und sonstigen Wissens über Jesus Christus. Wie konnte das passieren? Was musste da so schief gehen, dass die Originalsprache Jesus verloren gegangen ist und wir das alles auf Griechisch haben? Jesus Christus, das Evangelium von Jesus Christus wurde übersetzt in das Griechische. Selbst Evangelium ist noch nicht mal ein hebräisches oder aramäisches Wort, sondern ein griechisches Wort. Der Grund, warum die Splittergruppe dieser kanaanäischen Fruchtbarkeitsreligion bis auf den heutigen Tag eine Relevanz hat, ist, dass sie übersetzt worden ist. In eine andere Sprache, in eine andere Kultur hinein, sodass Menschen aus diesem anderen Kulturkontext etwas damit anfangen konnten und es verstehen konnten. Wir heute mit einem Abstand von 2000 Jahren blicken in diese Zeit der ersten Christen und denken, naja, so groß kann der Unterschied zwischen dem jüdischen Denken und dem griechisch-antiken Denken gar nicht sein. Weil klar, mit 2000 Jahren Kulturabstand ist vieles, was sie damals gedacht haben, für uns ziemlich abstrus. Aber es lagen tatsächlich Welten zwischen dem Denken, das das jüdische Denken ausmachte, und dem normalen Weltbild und Denken, was die griechischen antiken Menschen dachten und so von sich gaben. Und es war eine enorme Leistung der ersten Christen, diese im Kanaanäischen verwurzelte Religion verständlich zu machen für die antiken Menschen. Und Paulus war einer der wichtigsten Christen, oder zumindest nach dem, was wir wissen, vielleicht gab es ja ganz andere wichtige, von denen wir gar nichts mitgekriegt haben, die begriffen hatten, dass wenn Jesus wirklich der Heiland der ganzen Welt ist und das nicht nur so ein aufgemotzter Titel ist, den man mal so sagt, aber der eigentlich gar nicht gemeint ist, wenn Jesus wirklich der Heiland der ganzen Welt ist, dann muss es auch die ganze Welt erfahren. Und wenn Gott wirklich der Schöpfer der ganzen Welt ist, dann spricht Gott nicht nur Hebräisch und Aramäisch, sondern dann spricht Gott alle Sprachen dieser Welt. Und so begann Paulus, der ja eigentlich Shaul heißt, benannt nach dem ersten israelitischen König, für die Menschen in anderen Kulturen verständlich zu werden, indem er sich auf ihre Kultur einließ. Und das konnte er tun, weil er eine Brückenposition hatte. Das ist also die Problemstellung. Wir leben in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Weltbildern, und wenn wir die gute Nachricht von Jesus Menschen weitergeben wollen, müssen wir sie versuchen, für diese Menschen verständlich übersetzt zu machen, also zu übersetzen. Und mein zweiter Gedanke ist Übersetzungsarbeit. Wenn ich also, wahrscheinlich musstet ihr das auch alle mal in der Schule machen, so einen Text in eine fremde Sprache übersetze, dann gibt es bestimmte Dinge, die ich dabei beachten muss. Das erste ist, und das ist echt fies, man muss die Vokabeln können. Da hat's bei mir oft gehapert, weil ich das echt so doof fand. Weil du lernst Vokabeln und einen Tag später weißt du die ja nicht mehr, also ich zumindest. Und die nochmal zu lernen, das habe ich irgendwie, weiß nicht, das ging irgendwie so, da gibt's andere Dinge, die wichtiger waren. Aber okay, also das erste ist Vokabeln. Das zweite ist, man muss ein bisschen von der Kultur auch verstehen. Allein die Tatsache, dass man die richtigen Worte weiß, hilft noch nicht. Dann gibt es bestimmte Eigenarten, die diese Kultur hat, die vielleicht beinahe so aussehen wie bei uns, aber vielleicht was ganz anderes bedeuten. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man sich vollkommen bis auf die Knochen blamieren. Und eine andere Sache, die noch ganz, ganz schwierig ist, sind Redewendungen. Redewendungen sind so Aussagen, die irgendwas Komisches aussagen, aber eigentlich ist was ganz anderes damit gemeint. Also zum Beispiel, ich weiß, wo der Hase langläuft. Ich meine, das ist von einem Menschen, der in der Stadt lebt, ist das ein vollkommen dämlicher Spruch. Ich weiß schon, wo der Hase langläuft. Ich meine, mal ganz ehrlich, wer von euch hat in der letzten Zeit einen Hasen gesehen? Seid ihr sicher, dass es Hasen und nicht Karnickel sind? Weil meines Wissens ist es so, dass ein Großteil der Hasenpopulation in Deutschland von Karnickeln verdrängt worden ist. Wüsstet ihr, was der Unterschied zwischen Hasen und Karnickeln ist? Ich glaube, irgendwie die Ohren so, ne? Also, was soll das? Ne, wenn ich mit irgendeinem fremden Menschen rede, der nichts von Deutschland weiß, ne, und dem sage ich, ja, ich weiß schon, wo der Hase langläuft, ne, dann kommt der nach Hause und sagt, boah, in Deutschland, da müssen voll noch überall die Hasen rumlaufen, ne? Und dann kommt er irgendwann mal nach Deutschland und denkt sich, wo sind die? Also, es ist ganz wichtig, solche Redewendungen zu wissen. Aber das alleine reicht noch nicht. Weil da könnte man ja eigentlich so ein Textprogramm nehmen, was die richtigen Vokabeln einsetzt, und dann wird der Text übersetzt. Und vielleicht habt ihr das schon mal versucht bei irgendeinem Text, dass ihr mit so einer Übersetzungsmaschine im Internet so einen Text habt übersetzen lassen, und dann stellt man fest, also irgendwie sind die Worte schon richtig, aber irgendwie kommt doch nicht so der Sinn raus. Das liegt daran, dass so ein Übersetzungsprogramm momentan ziemlich gut sehen kann, welche Worte was bedeuten und in beiden Sprachen, aber das Entscheidende bei der Übersetzung ist, man muss nicht nur die Worte der eigenen und der anderen Sprache beherrschen, man muss eigentlich wissen, was eigentlich gemeint ist, was ist eigentlich die Grundaussage des Textes. Und wenn man den Sinn der Aussage versteht, dann erst kann man eindeutig und fehlerfrei einen Text übersetzen. Und in dem Moment, wo man noch nicht so genau weiß, in welche Richtung geht das eigentlich los, in dem Moment ist man ziemlich aufgeschmissen und kann nur irgendwelche Vokabeln nehmen, von denen man dann hoffen kann, dass sie sich entsprechen. Um gute Übersetzungsarbeit zu leisten, muss ich also wissen, was ist meine Ausgangsbotschaft? Was ist eigentlich das, was ich überhaupt rüberbringen will? Was ist der wesentliche Punkt? Und dann, wenn ich das habe, dann kann ich mich an die Übersetzungsarbeit dran machen. Und wenn mir das nicht klar ist, dann kann ich vielleicht eine Übersetzung liefern, die grammatikalisch vollkommen korrekt ist, in der sogar richtig coole Redewendungen mitbenutzt worden sind, aber trotzdem liefert dieser Text Unsinn oder aber vielleicht sogar eine andere Botschaft ab. Für eine Übersetzungsarbeit müssen wir wissen, was uns wichtig ist. Und dieses, was uns wichtig ist, darf nicht in dem Übersetzungsprozess verloren gehen. Und bei Paulus ist genau das. Er ist dieser Grenzgänger. Er ist derjenige, der in einer griechisch geprägten Stadt aufgewachsen ist, bei dem aber zu Hause die jüdische Tradition gelebt wurde. Und er berichtet, dass das nach seiner Geburt all die jüdischen Riten, die es da zu beachten gab, wurden beachtet. Und er war richtiger Jude mit einem ganz langen Stammbaum, den er nachweisen kann, wie jüdisch er war. Und gleichzeitig war er von Geburt an römischer Staatsbürger. Wenn du auf irgendeinem römischen Amt nachgefragt hättest, dann hätten die in ihren Computer geguckt und da hätten sie gefunden, Paulus, römischer Staatsbürger, römischer kann man gar nicht sein von Geburt an. Und weil Paulus in beiden Kulturen fußte, war er wie eine Brücke. Eine Brücke steht im Grunde genommen auf zwei Teilen fest. Und deswegen kann sie die beiden Teile miteinander verbinden. Und Paulus war so ein Mann. Er konnte zwei Kulturen, die hebräisch-jüdische, christliche und die griechische Kultur miteinander verbinden. Er war die Brücke. Er verstand beide der Kulturen. Das kann natürlich nicht jeder. Aber wir alle haben einen gewissen Bereich, in dem wir uns bewegen können, der nicht 100% unser eigener Kulturbereich ist, sondern der ein bisschen auch noch überlappt in andere Kulturbereiche hinein. Und diese Möglichkeiten können wir nutzen. Und wenn wir als Christen von der guten Nachricht von Jesus etwas weitergeben wollen, dann müssen wir darauf achten, dass wir nicht ganz eng in unserem eigenen Kulturdenken drin sind, sondern dass wir diese Kultur verlassen. Mein dritter Gedanke ist die Motivation. Heutzutage ist der missionarische Auftrag der Kirche sehr umstritten und wird eigentlich eher skeptisch gesehen. Das liegt daran, dass die Ausbreitung des Christentums für die Völker, in die es hinein ausgebreitet wurde, nicht immer gerade das wahre Vergnügen war, sondern es wurde das Christentum oftmals ausgebreitet über Machtveränderungen und über Kriege und über Geschäftemacherei. Und viele Völker haben Christentum kennengelernt, gemeinsam mit Eroberern, mit Geschäftern, Geschäftemachern und mit Ausbeutung. Und wenn wir in unsere 2000-jährige Kirchengeschichte gucken, ist das sehr, sehr eng, diese Verflechtung, und über sehr lange Zeit. Viel weniger lief es auf andere Art und Weise. Allerdings, wenn wir sehen, wie Paulus die Sache angeht, Paulus hat die Sache ganz anders angegangen. Er ist nicht mit einem Herrschaftsbewusstsein hineingegangen, sondern er sagt, dass er ein Diener ist. Er sagt, ich bin eigentlich von allen unabhängig und ich habe mich freiwillig selbst zum Diener gemacht. Das heißt, Paulus erzählt den Menschen von Jesus in einer dienenden Haltung. Er kommt nicht hin und sagt, hey Leute, ich sage euch mal, wo der Hammer hängt und wo es lang geht, und dann folgt ihr alle mir nach. Und Jesus, weil der Herr und ich, wir sind immer einer Meinung, sondern er bietet seinen Dienst an. Und der Versuch, sich in Kulturen hineinzupassen, das Evangelium für Menschen verständlich zu machen, macht er, weil er Menschen erreichen möchte, nicht weil er erobern möchte. Und wir haben eine Beispielerzählung, zum Beispiel davon, wie Paulus in Athen ankommt. Und da geht er auf den Areopag, das ist dieses tolle Teil, wo heute, glaube ich, die ganzen Touristen irgendwie hingehen, wo diese Tempel standen. Und da geht er hin und predigt. Und er versucht, Anknüpfungspunkte zu finden, indem er nicht sofort losmotzt und sagt, ihr verfluchten Götzendiener, die Hölle wird über euch hereinbrechen, aber ich habe da noch eine letzte Ausstiegskarte für euch. Sondern er bezieht sich auf den Tempel des unbekannten Gottes und sagt, von dem möchte ich euch erzählen. Das heißt, er knüpft bei dem an, was dieses griechische Denken war. Nämlich, es gibt so viele Götter, da kommt es auf einen nicht an und wir wollen keinen Gott madig machen, also haben wir noch so einen extra Tempel für den unbekannten Gott. Und da knüpft er an. Und dann erzählt er von dem, was das Evangelium ist nach seiner Meinung. Und dann gibt es einen großen Teil von Leuten, die sagen, so einen Quatsch haben wir schon lange nicht mehr gehört, sowas wollen wir nicht hören. Dann gibt es einen großen Teil von Leuten, die sagen, ja, das war ja schön, mal zu hören, was du so zu sagen hast. Du kannst gerne ein andermal auch nochmal uns was erzählen, aber jetzt müssen wir echt weiter, wir haben anderes noch zu tun. Und dann gibt es ein paar Leute, die sagen, wir möchten mehr davon hören. Und mit denen trifft sich Paulus und denen erzählt er dann noch mehr von Jesus, von dem, was Jesus getan hat, wie er gelebt hat und was ihn ausmacht. Das heißt, Paulus erobert da nicht den Areopag mit großen Gebärden, sondern er bietet den Menschen das an, was er zu sagen hat. Und dann gibt es die, die wollen nicht, na gut. Und dann gibt es die, die sich interessieren und denen erzählt er mehr. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Paulus will den Menschen helfen, aber Paulus weiß auch, dass ich im Grunde genommen, wenn ich wirklich Menschen beeindrucken will und wenn ich wirklich Menschen überzeugen will, dann brauche ich das Vertrauen der Menschen. Ich brauche das Mandat der Menschen. Und in dem Moment, wo Leute auf ihn zugehen und sagen, hey, ich möchte mehr davon wissen, in dem Moment hat sich eine Beziehung geöffnet und es gibt eine Möglichkeit, etwas zu erzählen. Paulus überzeugt also Menschen nicht mit Macht und Muskelspielen, sondern mit seinem eigenen Einsatz. Und denen, die nicht wollen, drängt er sich nicht auf. Und denen, die wollen, denen versucht er, so nah wie möglich zu sein und so verständlich wie möglich zu sprechen. Denn er möchte Menschen retten, ihnen Gutes tun. Jetzt mein vierter und letzter Gedanke. Was ist denn eigentlich wichtig? Wir leben in Deutschland in einer multikulturellen Gesellschaft und wir merken, dass diese multikulturelle Gesellschaft sich immer stärker vom christlichen Glauben entfernt. Und dass sozusagen die Übersetzungskluft, die wir als Christen leisten müssen, immer größer wird. Und da sind wir sehr verunsichert. Und manche sagen dann auch, ja, wie soll das alles weitergehen mit Deutschland? Immer weniger Christen und wie das alles wird. Aber im Grunde genommen haben wir über einige Jahrhunderte in einer Ausnahmesituation gelebt, in der die christliche Kultur und die christliche Religion sozusagen diese Monopolstellung hatte. Diese Situation, die wir heutzutage haben, kommt viel näher der ursprünglichen Situation der ersten Christen, die auch nicht die Kultur ihrer Umgebung gesetzt haben, sondern die in ihrer Kultur, die sie umgab, vielleicht auch Fremdkörper waren und sie mussten gucken, wie sie innerhalb dieser Kultur agieren und verständlich bleiben. Und wenn übersetzen bedeutet, die Botschaft lassen, die Sprache ändern, dann müssen wir uns entscheiden, was sind die wesentlichen Dinge des christlichen Glaubens und was sind die kulturellen Dinge, die sozusagen die Verpackung sind. Wir hatten in der Vorbereitungsgruppe die Idee von der Schokolade. Du hast eine Tafel Schokolade und du kannst sie, je nachdem, wem du sie gibst, verpackst du die anders. Für Kinder machst du da eher so eine bunte Verpackung und für Erwachsene eher so eine andere und bei Männern schreibst du vielleicht Zartbitter drauf mit Bieraroma oder so, keine Ahnung. Bei Frauen vielleicht ein paar Blumen drauf, also. Aber die Schokolade, die da drin ist, ist Schokolade. Und das ist das Eigentliche. Das sollte sozusagen so bleiben. Und das ist gar nicht so einfach, das zu leisten. Und mir scheint, dass die evangelische Kirche manchmal sehr, sehr stark an ihren Formen hängt und die Traditionen ihrer Formen und weniger an den Inhalten hängt. Und dann wird argumentiert, Gottesdienstgestaltung und die Art und Weise, wie wir Gottesdienste feiern und so, ist ganz wichtig, dass das nicht grob geändert wird, weil das ist eine Verbindung zur Ökumene. Und wenn wir sozusagen unsere Gottesdienstordnungen grundlegend ändern, dann entfernen wir uns noch mehr von der römisch-katholischen und auch von den anderen Kirchen. Wir wollen da drin bleiben. Gleichzeitig erlebe ich persönlich aber die evangelische Kirche als eine Institution, die relativ freizügig mit Kernpositionen christlichen Glaubens irgendwie umgeht und die gerne, wie zum Beispiel in diesem Papier über Ehe und Familie, sehr bereitwillig da Positionen aufgibt, die aber genauso eigentlich ja in ökumenischen Kontakten irgendwie verankert sind. Aber es scheint mir so zu sein, dass die evangelische Kirche in vielen Dingen sehr stark an den Formen hängt und weniger an den Inhalten. Und das ist nicht überraschend, weil es ist nämlich so, auch wenn wir das nicht vielleicht so gerne wollen oder zugeben, wir hängen manchmal stärker an den Formen als an den Inhalten. Deswegen können wir auch noch Dinge der Form nachtun, obwohl sie gar keinen Inhalt mehr haben. Ich meine, wie anders kann man sich sonst den Weihnachtswahnsinn erklären? Da muss man doch sagen, ist doch eigentlich der Inhalt flöten gegangen, aber wie waren die Formen noch? Und das mit ganz schön viel Aufwand. Jedes Jahr. Wir alle neigen dazu, uns in einer bestimmten Form einzugießen. Und wenn wir die haben und gefunden haben, dann möchten wir die gerne. Und es ist unsere Aufgabe als evangelische Kirche, als Gemeinde, als Individuen zu überlegen, was sind die wesentlichen Dinge? Und welche Formen kann ich verändern? Sollte ich sogar verändern, um für andere Menschen verständlich zu sein? Und welche Dinge sind unveräußerbar? Und das gilt genauso für Dreisam Drei. Wir könnten hier in unserer Gemeinde auch genauso schnell so einen Kulturclash machen. Stellt euch mal vor, so ein richtiger Vollblutcharismatiker kommt bei uns in den Gottesdienst. Was denkt der von uns? Es hat nicht ein einziger hier mal zwischendrin Halleluja gerufen oder so. Die Zahl der Leute, die aufgestanden sind beim Sitzen, war mickrig. Hat irgendjemand eine Hand erhoben? Habt ihr das gesehen? Hat irgendjemand beim Singen Hände erhoben? Obwohl in der Bibel steht, wir erheben unsere Hände zu dir, o Herr, hat's keiner getan, ne? Bitte, wer wollte? Wer wollte? Wer? Ja, hättest du es mal gemacht, du Mensch. Hätten wir was lernen können. Aber vielleicht hätten dann ein paar drumherum gedacht, oh, Charismatiker. Also wir selber, uns selber passiert das ganz schnell. Auch wir in Dreisam Drei haben sozusagen unser Geschmäckle. Und es ist wichtig. Und das ist okay so, erstmal. Weil da fühlen wir uns ja wohl und es ist ja schön, wenn man sich zu Hause irgendwie fühlt. Aber es ist wichtig, dass wir offen bleiben und wissen, es gibt noch mehr, es gibt andere Ausdrucksformen und manchmal kann es hilfreich sein, einfach mal was anders zu machen. Ja, jetzt ist die Frage, wie kann man sowas praktisch umsetzen? Und da habe ich zuerst gedacht, wir könnten das jetzt einfach so machen, dass ich euch entsende. Ihr geht jetzt 2 Stunden nach Freiburg raus und dann kommt ihr alle mit so ein paar Leuten, die ihr so angesprochen, bekehrt, was weiß ich, habt oder so. Dann habe ich aber gedacht, ja, nee, das ist vielleicht krass irgendwie, vielleicht sollte man es erstmal langsamer angehen. Und wir haben uns Folgendes überlegt, eine kleine Sache überlegt, wie man sich ein Stück zumindest in die Gedanken eines anderen Menschen hineindenken kann. Und zwar, auf euren Plätzen liegen so Zettel. Und, ja, hoffe ich so, oder in eurer Nähe. Wer jetzt keinen hat, wir haben noch welche. Und Stifte liegen da auch. Und wir möchten euch jetzt bitten, dass ihr ein Gebetsanliegen aufschreibt. So, dieses Gebetsanliegen wird letzten Endes nicht bei euch bleiben. Das heißt, überlegt euch also ein Gebetsanliegen, was nicht so persönlich ist, dass es unangenehm wäre, wenn das jemand anders liest. Aber schon ein spezifisches, was euers ist. Also nicht sowas wie Friede für die Welt. Wobei das natürlich ein wichtiges Gebetsanliegen ist. Und wenn ihr persönlich sagt, das ist momentan mein wichtigstes Gebetsanliegen, Friede für die Welt, dann ist das auch richtig. Also ein Gebetsanliegen, was euch auf dem Herzen liegen könnte. Schreibt das bitte auf und schreibt es bitte leserlich auf, weil ihr euren Zettel nicht behalten werdet, sondern irgendjemand anders wird das lesen müssen. Und das kann jemand sein, der nicht auf fremde Schriften spezialisiert ist. Auch da gilt sozusagen was Kulturübergreifendes. Nehmt Buchstaben, von denen ihr denkt, also Formen von Buchstaben, die für alle sichtbar sind. Okay, nehmt euch ein bisschen Zeit, füllt so einen Zettel aus. Die Angela spielt ein bisschen Musik, so. Und dann erklärt uns der Volker, wie es damit weitergeht.